Einen schönen guten Tag. Hier meldet sich Kirsten Liese mit ihrem zweiten Podcast. Heute ist der 24. März 2021 und ich komme ein bisschen früher heraus, als ich es ursprünglich gedacht hatte, weil sich doch hier in Berlin vor allem sehr viel, gerade im Bereich der Hochkultur, zuträgt. Ja, kurz schon nachdem ich meinen ersten Podcast am 8. März erstellt habe, wurde bekannt, dass Berlin ein Pilotprojekt starten möchte, bei dem ausgewählte, renommierte Berliner Kulturinstitutionen wieder öffnen dürfen, allerdings zum Preis dessen, dass das Publikum nicht nur über die Veranstaltung eine Maske tragen muss, sondern sich auch testen lassen muss. Einen, ja, von vielen nicht ganz angenehm empfundenen Nasenbohrertest, bei dem doch das Wattestäbchen sehr tief in die Nase hineingeht. Und schon manch einer hat gesagt, also sehr angenehm ist das nicht. Umso mehr muss ich sagen, erstaunt es mich eigentlich, dass nicht nur die Berliner Kulturinstitutionen selbst, sondern auch viele kulturinteressierte Berliner hier offenbar einhellig in einen großen Jubel ausbrechen. Ich verstehe ja, dass diese Menschen ausgehungert sind nach Kultur. Das sind wir sicherlich alle, das bin ich auch. Aber haben Sie sich klargemacht, zu welchem Preis und dass hier doch einige Ungereimtheiten offenbar sind? Zum einen war es ja so, dass im vergangenen Jahr schon bei den bestehenden Hygieneregeln, zu denen es also gehörte, dass man eine Maske tragen muss, und das haben die Menschen wirklich also auf sich genommen, sogar für eine Wagner-Oper von 5 Stunden wie der Walküre, sich da mit Maske reinzusetzen, ganz artig, ganz, ganz brav. Und es wurde nicht ein einziger Infektionsfall bekannt. Trotzdem hat das nicht ausgereicht, trotzdem, oder vielleicht gerade, weil alle so brav waren und sich nicht zur Wehr gesetzt haben, wurden nun die Regeln verschärft. Und jetzt ist, wie gesagt, der Test die nächste Eintrittsbedingung geworden. Mich hat es ein bisschen erschrocken, dieses einhellige, große Jubeln darüber, sowohl seitens der Kulturinstitutionen als auch seitens des Publikums, zumal damit auch einhergeht, dass wer sich hat testen lassen und ein negatives Testergebnis hat, trotzdem auch noch die Maske tragen muss. Da könnte man sich ja auch wundern und sagen, Moment mal, die Musiker im Orchestergraben oder auf dem Podium oder auch die Sänger auf der Bühne tragen ja auch keine Masken, wenn sie getestet sind. Auch die Fußballspieler nicht im Stadion. Die dürfen auch bei einem Tor einmal sich umarmen. Und dann heißt es immer, die sind getestet. Aber das Publikum wird getestet, trotzdem auf Abstand sitzen mit Maske. Zum Glück gibt es auch ein paar kritische Töne hinsichtlich der Öffnungsszenarien. So las ich die sehr schöne Formulierung im Editorial des jüngsten österreichischen Ray Film Magazins, dass doch hoffentlich, wenn die Kinos wieder aufmachen, dies nicht zu, Zitat, schikanösen Eintrittshürden tun würden. Ich muss sagen, dieses Wort schikanöse Eintrittshürden gefällt mir äußerst gut. Und auch ein Musikkritiker in der Tageszeitung Die Welt hat immerhin kritisch angemerkt, dass jegliche Spontanität im Kulturbetrieb ja damit nicht mehr vorhanden ist. Sollte dieses Pilotprojekt Schule machen, dann kann man eben nicht mehr spontan sich Verabredungen sagen, ach, wollen wir heute Abend mal ins Konzert oder ins Kino gehen? Nein, dann muss der ganze Testvorgang vorher eingeplant werden. Und manch einem wird dann vielleicht doch eben auch mulmig zumute. Also ich muss sagen, ein entspannter Abend sieht für mich anders aus als mit einem ja auch vagen Testausgang mich da erstmal hineinbegeben zu müssen, mir etwas an der Nase herumfummeln lassen zu müssen, was mir unangenehm ist, und da noch das Risiko zu tragen, dass ich vielleicht auch als Gesunde einen fehlerhaften positiven Test bekomme. Das war jetzt wohl bei diesem ersten Testdurchgang des Pilotprojekts nicht der Fall, aber das könnte ja auch noch kommen. Mich inspiriert diese aktuelle Situation doch dazu, jetzt einen längeren Ausschnitt gleich zu lesen aus einem der wohl bedeutendsten Romane der jüngeren Literaturgeschichte, Der Prozess von Franz Kafka. Ein Roman, der eigentlich wie ein Sinnbild erscheint, für ein Sinnbild, das erstaunlicherweise nun gerade heute aktuell auf unser Szenario fast wie zugeschnitten wirkt. Denn es geht auch hier um einen Protagonisten namens K. abgekürzt, der von heute auf morgen und ohne eine Vorstellung zu haben, warum überhaupt, ohne eine Begründung verhaftet wird und in eine Art unsichtbares Gefängnis gerät. Und er wird sich eigentlich von Kapitel zu Kapitel dieses Buches immer mehr bewusst, dass es aus diesem Gefängnis und aus diesem Prozess kein Entrinnen mehr gibt, dass dieser Prozess endlos sein wird. Und in diesem Roman trifft er eben auch auf allerhand andere skurrile, unterwürfige Gestalten. Und das geht mir ja hier um den Aspekt der Unterwürfigkeit. Hier gibt es also einen Kaufmann namens Block, der bei dem gleichen Advokaten ist, bei dem sich also der Protagonist K. in die Hände begeben hat. Und dann gibt es eine Assistentin dieses Advokatens, die Leni heißt, die intime Beziehungen aufbaut zu den einzelnen Klienten. Vielleicht, um ihnen ja, die ganze Angelegenheit etwas leichter verdaulich zu machen. Auch Leni ist eine sehr merkwürdige Gestalt mit einem körperlichen Fehler, wie sie es selber bezeichnet. Sie hat Schwimmhäute zwischen den Händen. Und ich werde jetzt gleich einen Ausschnitt lesen, der sich in einem Kapitel befindet, in dem sich K. eigentlich entschlossen hat, schon dem Advokaten zu kündigen und ihm sein Mandat zu entziehen, eben aus Enttäuschung und Frustriertheit. Denn K., so viel sei auch noch angemerkt, ist eigentlich schon noch eine Figur, die sich ein bisschen Stolz und Würde zu bewahren sucht, aber letztendlich dann doch auch den Ausweg aus diesem Gefängnis nicht findet. Du kommst ungelegen. Wurde ich nicht gerufen? Fragte Block mehr sich selbst als den Advokaten, hielt die Hände zum Schutze vor und war bereit wegzulaufen. Du wurdest gerufen, sagte der Advokat. Trotzdem kommst du ungelegen. Und nach einer Pause fügte er hinzu, du kommst immer ungelegen. Seitdem der Advokat sprach, sah Block nicht mehr auf das Bett hin. Er starrte vielmehr irgendwo in eine Ecke und lauschte nur, als sei der Anblick des Sprechers zu blendend, als dass er ihn ertragen könnte. Es war aber auch das Zuhören schwer, denn der Advokat sprach gegen die Wand und zwar leise und schnell. »Wollt ihr, dass ich weggehe?« fragte Block. »Nun bist du einmal da«, sagte der Advokat. »Bleib!« Man hätte glauben können, der Advokat habe nicht Blocks Wunsch erfüllt, sondern ihm etwa mit Prügeln gedroht, denn jetzt fing Block wirklich zu zittern an. »Ich war gestern«, sagte der Advokat, »beim dritten Richter, meinem Freund, und habe allmählich das Gespräch auf dich gelenkt. Willst du wissen, was er sagte?« »Oh, bitte«, sagte Block. Da der Advokat nicht gleich antwortete, wiederholte Block nochmals die Bitte und neigte sich, als wolle er niederknien. Da fuhr ihn aber K. an. »Was tust du?« rief er. Da ihn Leni an dem Ausruf hatte hindern wollen, fasste er auch ihre zweite Hand. Es war nicht der Druck der Liebe, mit dem er sie festhielt. Sie seufzte auch öfters und suchte ihm die Hände zu entwinden. Für K.s Ausruf aber wurde Block gestraft, denn der Advokat fragte ihn, »Wer ist denn dein Advokat?« »Ihr seid es«, sagte Block. »Und außer mir?« fragte der Advokat. »Niemand außer euch«, sagte Block. »Dann folge auch niemandem sonst«, sagte der Advokat. Block erkannte das vollständig an. Er maß K. mit bösen Blicken und schüttelte heftig gegen ihn den Kopf. Hätte man dieses Benehmen in Worte übersetzt, so wären es grobe Beschimpfungen gewesen. Mit diesem Menschen hatte K. freundschaftlich über seine eigene Sache reden wollen. »Ich werde dich nicht mehr stören«, sagte K. in den Sessel zurückgelehnt. »Knie nieder oder krieche auf allen Vieren, tu, was du willst, ich werde mich nicht darum kümmern.« Aber Block hatte doch Ehrgefühl, wenigstens gegenüber K., denn er ging mit den Fäusten fuchtelnd auf ihn zu und rief so laut, als er es nur in der Nähe des Advokaten wagte, »Sie dürfen nicht so mit mir reden, das ist nicht erlaubt. Warum beleidigen Sie mich? Und überdies noch hier, vor dem Herrn Advokaten, wo wir beide, Sie und ich, nur aus Barmherzigkeit geduldet sind. Sie sind kein besserer Mensch als ich, denn Sie sind auch angeklagt und haben auch einen Prozess. Wenn Sie aber trotzdem noch ein Herr sind, dann bin ich ein ebensolcher Herr, wenn nicht gar ein noch größerer. Und ich will auch als ein solcher angesprochen werden, gerade von Ihnen. Wenn Sie sich aber dadurch für bevorzugt halten, dass Sie hier ruhig sitzen und ruhig zuhören dürfen, während ich, wie Sie sich ausdrücken, auf allen Vieren krieche, dann erinnere ich Sie an den alten Rechtsspruch. Für den Verdächtigen ist Bewegung besser als Ruhe, denn der, welcher ruht, kann immer, ohne es zu wissen, auf einer Waagschale sein und mit seinen Sünden gewogen werden. K. sagte nichts. Er staunte nur mit unbeweglichen Augen diesen verwirrten Menschen an. Was für Veränderungen waren mit ihm nur schon in der letzten Stunde vor sich gegangen? War es der Prozess, der ihn so hin und her warf und ihn nicht erkennen ließ, wo Freund und wo Feind war? Sah er denn nicht, dass der Advokat ihn absichtlich demütigte und diesmal nichts anderes bezweckte, als sich vor K. mit seiner Macht zu brüsten und sich dadurch vielleicht auch K. zu unterwerfen? Wenn Block aber nicht fähig war, das zu erkennen, oder wenn er den Advokaten so sehr fürchtete, dass ihm jene Erkenntnis nichts helfen konnte, wie kam es, dass er doch wieder so schlau oder so kühn war, den Advokaten zu betrügen und ihm zu verschweigen, dass er außer ihm noch andere Advokaten für sich arbeiten ließ? Und wieso wagte er es, K. anzugreifen, da dieser doch gleich sein Geheimnis verraten konnte? Aber er wagte noch mehr. Er ging zum Bett des Advokaten und begann sich nun auch dort über K. zu beschweren. »Herr Advokat«, sagte er, »habt gehört, wie dieser Mann mit mir gesprochen hat. Man kann noch die Stunden seines Prozesses zählen und schon will er mir, einem Mann, der 5 Jahre im Prozesse steht, gute Lehren geben. Er beschimpft mich sogar. Weiß nichts und beschimpft mich, der ich, soweit meine schwachen Kräfte reichen, genau studiert habe, was Anstand, Pflicht und Gerichtsgebrauch verlangt. Kümmere dich um niemanden, sagte der Advokat, und tue, was dir richtig scheint. Gewiss, sagte Block, als spreche er sich selbst Mut zu und kniete unter einem kurzen Seitenblick nun knapp beim Bett nieder. Ich knie schon, mein Advokat, sagte er. Der Advokat aber schwieg. Block streichelte mit einer Hand vorsichtig das Federbett. In der Stille, die jetzt herrschte, sagte Leni, indem sie sich von Kars Händen befreite, »Du machst mir Schmerzen, lass mich, ich gehe zu Block.« Sie ging hin und setzte sich auf den Bettrand. Block war über ihr Kommen sehr erfreut. Er bat sie gleich durch lebhafte, aber stumme Zeichen, sich beim Advokaten für ihn einzusetzen. Er benötigte offenbar die Mitteilungen des Advokaten sehr dringend, aber vielleicht nur zu dem Zweck, um sie durch seine übrigen Advokaten ausnützen zu lassen. Leni wusste wahrscheinlich genau, wie man dem Advokaten beikommen könne. Sie zeigte auf die Hand des Advokaten und spitzte die Lippen wie zum Kuss. Gleich führte denn Block den Handkuss aus und wiederholte ihn auf eine Aufforderung Lenis hin noch 2-mal. Aber der Advokat schwieg noch immer. Da beugte sich Leni über den Advokaten hin. Der schöne Wuchs ihres Körpers wurde sichtbar, als sie sich so streckte und strich tief zu seinem Gesicht geneigt über sein langes weißes Haar. Das zwang ihm nun doch eine Antwort ab. »Ich zögere es, ihm mitzuteilen«, sagte der Advokat, und man sah, wie er den Kopf ein wenig schüttelte, vielleicht um des Drucks von Lenis Hand mehr teilhaftig zu werden. Block horchte mit gesenktem Kopf, als übertrete er durch dieses Horchen ein Gebot. »Warum zögerst du denn?«, fragte Leni. K. hatte das Gefühl, als höre er ein einstudiertes Gespräch, das ich schon oft wiederholt hatte, das ich noch oft wiederholen würde und das nur für Block seine Neuheit nicht verlieren konnte. »Wie hat er sich heute verhalten?«, fragte der Advokat, statt zu antworten. Ehe sich Leni darüber äußerte, sah sie zu Block hinunter und beobachtete ein Weilchen, wie er die Hände ihr entgegenhob und bittend aneinander rieb. Schließlich nickte sie ernst, wandte sich zum Advokaten und sagte, »Er war ruhig und fleißig.« Ein alter Kaufmann, ein Mann mit langem Bart, flehte ein junges Mädchen um ein günstiges Zeugnis an. Mochte er dabei auch Hintergedanken haben, nichts konnte ihn in den Augen eines Mitmenschen rechtfertigen. Er entwürdigte fast den Zuseher. K. begriff nicht, wie der Advokat daran hatte denken können, durch diese Vorführung ihn zu gewinnen. Hätte er ihn nicht schon früher verjagt, er hätte es durch diese Szene erreicht. So wirkte also die Methode des Advokaten, welcher K. glücklicherweise nicht lange genug ausgesetzt gewesen war, dass der Klient schließlich an die ganze Welt vergaß und nur auf diesem Irrweg zum Ende des Prozesses sich fortzuschleppen hoffte. Das war kein Klient mehr, das war der Hund des Advokaten. Hätte ihm dieser befohlen, unter das Bett wie in eine Hundehütte zu kriechen und von dort aus zu bellen, er hätte es mit Lust getan. Als sei K. beauftragt, alles, was hier gesprochen wurde, genau in sich aufzunehmen, an einem höheren Ort die Anzeige davon zu erstatten und einen Bericht abzulegen, hörte er prüfend und überlegend zu. »Was hat er während des ganzen Tags getan?«, fragte der Advokat. »Ich habe ihn«, sagte Lini, »damit er mich bei der Arbeit nicht störe, in dem Dienstmädchenzimmer eingesperrt, wo er sich ja gewöhnlich aufhält. Durch die Luke konnte ich von Zeit zu Zeit nachsehen, was er machte. Er kniete immer auf dem Bett, hatte die Schriften, die du ihm geliehen hast, auf dem Fensterbrett aufgeschlagen und las in ihnen. Das hat einen guten Eindruck auf mich gemacht. Das Fenster führt nämlich nur in einen Luftschacht und gibt fast kein Licht. Das Block trotzdem las, zeigte mir, wie folgsam er ist.« »Es freut mich, das zu hören«, sagte der Advokat. »Hat er aber auch mit Verständnis gelesen?« Block bewegte während dieses Gespräches unaufhörlich die Lippen. Offenbar formulierte er die Antworten, die er von Leni erhoffte. »Darauf kann ich natürlich«, sagte Leni, »nicht mit Bestimmtheit antworten. Jedenfalls habe ich gesehen, dass er gründlich las. Er hat den ganzen Tag über die gleiche Seite gelesen und beim Lesen den Finger die Zeilen entlang geführt. Immer, wenn ich zu ihm hineinsah, hat er geseufzt, als mache ihm das Lesen viel Mühe. Die Schriften, die du ihm geliehen hast, sind wahrscheinlich schwer verständlich.« »Ja«, sagte der Advokat, »das sind sie allerdings. Ich glaube auch nicht, dass er etwas von ihnen versteht. Sie sollen ihm nur eine Ahnung davon geben, wie schwer der Kampf ist, den ich zu seiner Verteidigung führe. Und für wen führe ich diesen schweren Kampf? Für, es ist was Lächerliches auszusprechen, für Block. Auch was das bedeutet, soll er begreifen lernen. Hat er ununterbrochen studiert?« »Fast ununterbrochen«, antwortete Leni. »Nur einmal hat er mich um Wasser zum Trinken gebeten. Da habe ich ihm ein Glas durch die Luke gereicht. Um 8 Uhr habe ich ihn dann herausgelassen und ihm etwas zu essen gegeben.« Block streifte K. mit einem Seitenblick, als werde hier Rühmendes von ihm erzählt und müsse auch auf K. Eindruck machen. Er schien jetzt gute Hoffnungen zu haben, bewegte sich freier und rückte auf den Knien hin und her. Desto deutlicher war es, wie er unter den folgenden Worten des Advokaten erstarrte. »Du lobst ihn«, sagte der Advokat. »Aber gerade das macht es mir schwer zu reden. Der Richter hat sich nämlich nicht günstig ausgesprochen, weder über Block selbst noch über seinen Prozess.« »Nicht günstig?«, fragte Leni. »Wie ist das möglich?« Block sah sie mit einem so gespannten Blick an, als traue er ihr die Fähigkeit zu, jetzt noch die längst ausgesprochenen Worte des Richters zu seinen Gunsten zu wenden. »Nicht günstig«, sagte der Advokat. »Er war sogar unangenehm berührt, als ich von Block zu sprechen anfing.« »Reden Sie nicht von Block«, sagt er. »Er ist mein Klient«, sagte ich. »Sie lassen sich missbrauchen«, sagte er. »Ich halte seine Sache für nicht verloren«, sagte ich. »Sie lassen sich missbrauchen«, wiederholte er. »Ich glaube es nicht«, sagte ich. »Block ist im Prozess fleißig und immer hinter seiner Sache her. Er wohnt fast bei mir, um immer auf dem Laufenden zu sein. Solchen Eifer findet man nicht immer.« »Gewiss. Er ist persönlich nicht angenehm, hat hässliche Umgangsformen und ist schmutzig, aber in prozessualer Hinsicht ist er untadelhaft.« »Ich sagte untadelhaft. Ich übertrieb absichtlich.« Darauf sagte er: »Block ist bloß schlau. Er hat viel Erfahrung angesammelt und versteht es, den Prozess zu verschleppen. Aber seine Unwissenheit ist noch viel größer als seine Schlauheit. Was würde er wohl dazu sagen, wenn er erfahren würde, dass sein Prozess noch gar nicht begonnen hat? Wenn man ihm sagen würde, dass noch nicht einmal das Glockenzeichen zum Beginn des Prozesses gegeben ist?« »Ruhig, Block«, sagte der Advokat, denn Block begann sich gerade auf unsicheren Knien zu erheben und wollte offenbar um Aufklärung bitten. Es war jetzt das erste Mal, dass sich der Advokat mit ausführlicheren Worten geradezu an Block wendete. Mit müden Augen sah er halb ziellos, halb zu Block hinunter, der unter diesem Blick wieder langsam in die Knie zurücksank. »Diese Äußerung des Richters hat für dich doch gar keine Bedeutung«, sagte der Advokat. »Erschrick doch nicht bei jedem Wort. Wenn sich das wiederholt, werde ich dir gar nichts mehr verraten. Man kann keinen Satz beginnen, ohne dass du einen anschaust, als ob jetzt dein Endurteil käme. Schäme dich hier vor meinem Klienten. Auch erschütterst du das Vertrauen, das er in mich setzt. Was willst du denn? Noch lebst du, noch stehst du unter meinem Schutz. Sinnlose Angst. Du hast irgendwo gelesen, dass das Endurteil in manchen Fällen unversehens komme, aus beliebigem Munde, zu beliebiger Zeit. Mit vielen Vorbehalten ist das allerdings wahr. Ebenso wahr aber ist es, dass mich deine Angst anwidert und dass ich darin einen Mangel des notwendigen Vertrauens sehe. Was habe ich denn gesagt? Ich habe die Äußerung eines Richters wiedergegeben. Du weißt, die verschiedenen Ansichten häufen sich um das Verfahren bis zur Undurchdringlichkeit. Dieser Richter zum Beispiel nimmt den Anfang des Verfahrens zu einem anderen Zeitpunkt an als ich. Ein Meinungsunterschied, nichts weiter. In einem gewissen Stadium des Prozesses wird nach altem Brauch ein Glockenzeichen gegeben. Nach der Ansicht dieses Richters beginnt damit der Prozess. Ich kann dir jetzt nicht alles sagen, was dagegen spricht. Du würdest es auch nicht verstehen. Es genüge dir, dass viel dagegen spricht. Verlegen fuhr Block unten mit den Fingern durch das Fell des Bettvorlegers. Die Angst wegen des Ausspruches des Richters ließ ihn zeitweise die eigene Untertänigkeit gegenüber dem Advokaten vergessen. Er dachte dann nur an sich und drehte die Worte des Richters nach allen Seiten. Block, sagte Leni in warnendem Ton und zog ihm am Rockkragen ein wenig in die Höhe. Lass jetzt das Fell und höre dem Advokaten zu.